Wir hören auf Gottes Wort aus Matthäus 8, die Verse 28 bis 34, die Heilung der zwei besessenen Gadarener. Und er kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene. Die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Und siehe, sie schrien: Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen: Willst du uns austreiben? So lass uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach: Fahre aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles und wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Lieber Vater, wir danken für das Vorrecht, dass wir uns jetzt versammeln dürfen vor dir, vor deinem Thron, verbunden mit deiner Gemeinde, vor deinem Thron und weltweit hier auf dieser Erde, dich, deinem Sohn, zu loben, zu ehren, dein Wort zu hören, im Gebet, Wort, Gebet in der Gemeinschaft, dir die Ehre zu geben. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Sieger bist über Hölle, Tod und Teufel. Danke, Herr, für deine Jesusgeschichten, die uns mit hineinnehmen und die heute noch gültig sind, dass wir darin deine Gesinnung, deine Zuwendung, deine Macht, deine Kraft, deine Hilfe erfahren dürfen, bezeugt bekommen. Und danke, Herr, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und so kommen wir jetzt vor dich mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit unseren Anfechtungen, mit unserer Sünde, so wie wir sind. Herr, berühre du uns. Wir möchten aus Dankbarkeit dich im Glauben ehren, dir gehorsam sein und bitten dich, dass du durch dein Wort jetzt unsere Herzen füllst. Herr, so stehen wir vor dir, sei still, denn die Kraft unseres Herrn berührt die Herzen nun, er reinigt und er heilt, nur Gnade ist sein Tun. Kein Ding ist ihm zu schwer, denn Jesus ist der Herr, sei still, denn die Kraft unseres Herrn berührt die Herzen nun. Amen.
Vertrauen zu Jesus. So haben wir es über diese Texte aus Matthäus 8 geschrieben. Vertrauen zu Jesus, darum ging es bei der Heilung des Aussätzigen, beim Hauptmann von Kapernaum, bei der Heilung der Schwiegermutter des Petrus, bei der Nachfolgegeschichte der Sturmstillung. Und darum geht es auch bei der Heilung der beiden Besessenen in der Gegend von Gadarena. Und wir haben darüber geschrieben, dass, was Schlatter in seinem Kommentar darüber schreibt, das Ziel, dem diese Erzählungen dienen, besteht einzig darin, dass der auf Jesus gerichtete Glaube entsteht. Glaube soll entstehen. Wie entsteht denn Glaube? Wie entsteht denn Glaube? Wie bleibt Glaube? Wie wächst Glaube? Wie kehrt Glaube zurück? Wie wird der Glaube stark? Indem sie hören auf sein Wort. Manche Dinge in der Bibel sind so ärgerlich einfach. Das gehört mit dazu. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Christi. Römerbrief, Kapitel 10, Punkt, Ende aus. Wollen Sie glauben? Dann hören Sie sein Wort. Wollen Sie Ihren Glauben zurück?
dann holen sich das Wort zurück. Brauchen Sie starken Glauben, brauchen Sie viel Wort. Wollen Sie glauben, dann hören Sie ihn. Hier, morgen und übermorgen. Der Glaube entsteht durch das Wort. Ganz wichtig. Und deswegen sind wir zusammen und bitten den lebendigen Gott nicht um irgendwas, sondern um ein Wort. Weil wir wissen, nur in Verbindung mit seinem Wort entsteht das, was es sonst in dieser Welt nicht geben kann, nämlich Glaube. Glaube gehört nicht in diese Welt. Das ist eine Welt, die mit Glauben nichts am Hut hat. Glauben kommt aus seiner Welt. Und deswegen kann er auch nur von seiner Welt her geschenkt, gehalten, gestärkt, gefördert werden. Und deswegen müssen wir uns nicht an unsere Wörter halten, sondern an sein Wort, das aus der Ewigkeit kommt. Herr, wohin sollen wir denn gehen, wenn wir glauben wollen? Du hast Worte des ewigen Lebens. So läuft's. Und deswegen lesen wir Worte Gottes für uns, damit wir glauben können. Und dann haben wir heute Morgen keinen schönen Text vor uns. Das ist kein schöner Text. Das ist kein schöner Text, wo es um diese beiden gequälten, dämonisierten Menschen geht. Und es ist auch interessant, dass dieser Text, auch die Paralleltexte im Markus- und im Lukas-Evangelium, es nie geschafft haben in die ordnungsgemäße Perikopenordnung der Verkündigung in evangelischen Kirchen. Allein deswegen schon nicht, das muss man ganz ehrlich mal sagen, weil das, so sagen ja die Kommentare von Anfang bis zum Ende, weil das, was hier beschrieben wird, ja, so meinen wir, unserem Weltbild heute nicht mehr entspricht. Was für Naivlinge sind wir denn, dass wir meinen, dass das, was damals gesagt worden wäre, nicht mehr unserem Weltbild entspräche. Die Bibel geht mit ganz großer Klarheit und Eindeutigkeit von dem Teufel aus. Und sie kommen an der Verkündigung von Jesus, sie kommen an der Person von Jesus überhaupt nicht vorbei, ohne dass sie nicht von ihm in vielfältiger Weise das hören, dass es diesen Teufel gibt, diesen Lügner von Anfang an, den Satan, diesen großen Gegenspieler Gottes, und dass er, der Sohn Gottes, nicht hier auf diese Welt gekommen ist, um ein paar Tipps zur Lebensbewältigung abzugeben, sondern um diesen Teufel zu entmächtigen. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Die Sünde, den Tod, die Gottestrennung, das Misstrauen, das muss raus. Und dazu gibt es Jesus. Und dazu gibt es das Kreuz. Und dazu gibt es die Auferstehung aus den Toten. Es geht um viel, viel mehr als ein bisschen religiösen Lack für Sie und für mich. Es geht um Leben und um Ewigkeit, um Entmächtigung dieser buckeligen Erde von der Macht des Teufels. Und das dann ab und an dem Organismus der Menschheit so Eiterbeulen deutlich werden wie hier. Heißt doch nicht, dass ansonsten der ganze Körper gut wäre. Nur bildlich gesprochen, diese Eiterbeulen, diese dämonisierten Menschen, die treten ab und an in den öffentlichen Raum. Aber dass der ganze Organismus der Menschheit vielleicht schön aussieht, aber innerlich komplett verkrebst ist, das sieht man nicht. Das ist immer noch genau so, wie es damals war. Dass Menschen dämonisiert werden können und dass einer in dieser Welt zurzeit das Sagen hat. Der Gott dieser Welt. Und deswegen brauchen wir diesen Text. Und wir geben gar nicht dem Bösen, der Macht des Bösen ihre, darum geht es ja gar nicht. Aber wir lassen uns doch nicht in diese naive Spur abdrängen, als ob das, was hier geschrieben wäre, mit unserer Welt heute nichts mehr zu tun. Wie wollen Sie denn diese verrückte Welt, in der Sie und ich heute sind, erklären, wenn Sie nicht das ganz glasklar sehen, was die Bibel uns sagt? Dass es den Gott dieser Welt gibt, der den Menschen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums und gerettet werden. Und dann wollen wir uns heute Morgen gar nicht lange aufhalten, denn wir haben viel zu tun. An den Möglichkeiten, jetzt die anderen beiden großen Texte, Lukas und Markus, auch noch ins Visier zu nehmen. Nur ganz kurz Ihnen sagen, bei Lukas und Markus, da wird vor allem ein Dämonisierter beschrieben, Matthäus sagt uns, es waren zwei, aber die anderen haben nur einen insbesondere in den Fokus genommen. Bei Lukas und Markus ist es wieder mal typisch, die brauchen viel mehr Stoff. Matthäus hat eine faszinierende Fähigkeit, den Text von Markus um zwei Drittel zu kürzen. Und er gibt uns also in diesem Text heute Morgen das Konzentrat, um wieder neu zu gucken, was ist denn das, was für ihn, wie der Heilige Geist ihn gelenkt hat, was das Wesentliche ist in dieser Geschichte. Und ja, lassen Sie sich nicht irritieren, in den Bibeln stehen die unterschiedlichsten Vokabeln für den Ort, wo das Ganze stattgefunden hat. Da kann man sich alleine eine Stunde locker aufhalten und Archäologiekunde betreiben, heißt es jetzt Gadara oder Gerasa oder Garasee. Ach, lassen Sie es einfach. Irgendwo am Ostjordan, am Ostufer des Sees Genezareth, da fand diese Geschichte statt. Und merken Sie es, der, um den es eigentlich geht, diese beiden Dämonisierten, die spielen bei Matthäus eigentlich gar keine Rolle. Es geht eigentlich um eine ganz andere Figur. Es geht natürlich um die eine Figur, es geht um Jesus. Und Matthäus schafft das auf eine ganz geniale Weise, unseren Blick zu lenken, dass wir am Anfang eine Anreise haben mit einem Schiff und wir kommen am Ostsee Genezareth an. Dann spielt diese Geschichte und dann reisen wir wieder ab. Wir kommen an mit ihm, wir sind ja mit dem Boot, erinnern Sie sich, wir sind ja mit dem Boot, die Jünger sind mit drin. Wir kommen an mit ihm, sind da. Und dann heißt es in Kapitel 9, und er stieg wieder im Boot und fuhr wieder hinüber. Und bei beiden, beim Ankommen und beim Abreisen, taucht in der Sprache, auch der Luther-Übersetzung, ein Wörtchen auf. Und dieses Wörtchen, das hat es in sich. Da steht nämlich dieses kleine Wörtchen entgegen. Entgegen. Und wie in der deutschen Sprache, ja, bei uns klingelt da nichts. Natürlich klingelt da bei uns nichts. Aber der christliche Bibelleser, der griechisch-christliche Bibelleser, der konnte dieses Wörtchen entgegen nicht lesen, ohne dass bei ihm aber so dermaßen viele Glocken anfingen zu klingeln. Ganz eindeutig. Denn das, was dahinter steht, das, da hilft jetzt nichts, da müssen Sie heute Morgen durch. Das ist eine ganz, ganz wichtige Vokabel im Neuen Testament. Jemandem entgegengehen, wie es hier heißt, die Besessenen, die Dämonisierten gehen Jesus entgegen. Jemandem entgegen, wie es hier heißt, am Ende, das Volk kam aus dem Ort ihm komplett entgegen, beschreibt nicht nur einen normalen Vorgang, so wie Sie das sagen, ich gehe mal Ihnen entgegen, sondern was dahinter steht, ist ein Fachausdruck, ein Terminus technicus, ein Fachausdruck damals aus dem Staatsrecht. Das war nämlich so, dass die Bevölkerung aus einem Ort einer höher gestellten Persönlichkeit entgegenging. Das hat man getan, um ihr eine Ehrerbietung zu erweisen und um die auch jetzt nun ankommende hochgestellte Persönlichkeit außerhalb des eigentlichen Ortes in Empfang zu nehmen. Man holte diese Person ein, eine Einholung, und ging dann mit dieser hochgestellten Persönlichkeit in den Ort, in die Ortschaft, in das Land, in die Stadt und übergab ihm mit dieser Einholung fortan natürlich die Regierungsgeschäfte, wie es sich für diese höher gestellte Persönlichkeit natürlich geziemte. Das heißt, es war ein offizieller Vorgang. Ich gehe jemandem entgegen zu einer Einholung. Und diese Vokabel nutzt hier Matthäus sowohl am Anfang als auch am Schluss und spricht hier von zwei ganz entscheidenden Einholungen, die stattgefunden haben in unserem Text. Und diese Einholungen, die haben es in sich. Und auf diese Einholungen wollen wir natürlich jetzt ganz besonders achten. Jesus einholen, Jesus begegnen, Jesus entgegengehen. Mensch, wie verschieden kann man das tun? Wie verschieden kann man das tun? Jesus entgegengehen. Die erste Einholung ist eine gezwungene Einholung, eine gezwungenermaßen durchgeführte Einholung. Da kommt also tatsächlich Jesus an mit seinem Boot und an der Ostseite des See Genezareths und tritt da auf den Boden einer offensichtlich satanisch besetzten Zone. Ganz eindeutig. Das wird ja sehr ausdrücklich gesagt, da kommen diese zwei Dämonisierten her, die kommen aus den Grabhöhlen, das Tod und Sterben und Hölle, das ist alles ein einziger Bereich, der da drüben zusammensifft und da kann kein Mensch hingehen, kein Mensch kann diesen Weg betreten, wo diese beiden Dämonisierten sind. Niemand ging diesen Weg, er war sehr gefährlich, hat offensichtlich Anführungszeichen Jesus nicht gewusst. tritt da einfach, in Anführungszeichen, in besetztes Territorium und ist einfach da. Das, was hier abläuft, das ist der D-Day für die Ostseite des See Genezareth, nicht wahr? Hier findet ganz einfach eine Invasion statt. Er steigt aus einem Boot aus und ist dann einfach da. Im Gegensatz zu dem D-Day, auf den wir uns da beziehen, passt das Bild aber überhaupt nicht. Denn wenn Sie das nochmal anschauen, wie damals am Ende des Zweiten Weltkrieges dieser D-Day geplant wurde und man mit Bittern und Zagen davor stand, packen das denn die alliierten Streitkräfte? Kriegen sie das hin, tatsächlich diese feindlichen Heere da in der Normandie zu überwinden? Gelingt das? Und mit wie vielen Opfern ist das gelungen? Scheint das hier überhaupt kein Thema zu sein. Der tritt mal locker aus dem Boot. Die 12 spielen da überhaupt keine Rolle. Er tritt einfach aus dem Boot, geht da an das Ostufer und marschiert da durch dieses Territorium hindurch. Und wieder erwarten, die Kräfte, die dort die Regierung haben, sind auch nicht dagegen im Sinn von, dass sie irgendwas tun könnten, sondern die kommen zu einer Einholung. Man steht staunend davor, sagt, was ist das denn? Die müssten doch jetzt versuchen, diesen Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Die müssten doch irgendwie gegen ihn kämpfen. Aber das Einzige ist, dass sie ihn mit einem Titel anreden, mit dem ihn bisher, abgesehen vom Vater, niemand im Matthäus-Evangelium angeredet hat. Einer großen Selbstverständlichkeit sagt die dämonisierte Welt, Jesus, wer ist das? Der Sohn Gottes, klar. Mann, das, was so viele Naivlinge unserer Zeit nicht wissen, das weiß jeder billige Dämon, wer Jesus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dass ich mit diesem Sohn des lebendigen Gottes, mit diesem Einzigartigen zu tun habe, Unvergleichlichen zu tun habe. Und sie bitten ihn, sie betteln, sie haben Respekt, das ist die größte Autorität. In großer Ehrfurcht stehen sie da. Anerkenntnis, Souveränität, selbstverständlich, alles da. Gezwungenermaßen müssen sie ihn einholen. Sie können gar nichts anderes machen. Eine Selbstverständlichkeit für die jenseitige Welt. Wenn Jesus kommt, ist Feierabend. Kommst du schon vor der Zeit, ist schon vorbei? Ist Heilkrieg schon abgelaufen? Kommst du schon? Ist der Countdown schon durch? Dann sind wir raus aus dem Rennen. Und dann haben sie diese Konzessionsbitte an Jesus und wir fragen uns, warum erlaubt ihnen Jesus das? Da gibt es die unterschiedlichsten Theorien, ist auch egal. Am Ende rauschen die in diese Schweineherde, in die Rinderherde hat er es nie reingeschickt, in diese Schweineherde rein und die grasen ins Meer und das Tod kommt zum Toten, alles ist kaputt. Jesus tritt auf und die Macht des Todes, die Macht des Sterbens, die Macht des Teufels muss weichen. Was für ein Bild, was für ein Bild. Ach, dass wir über diesen Text geöffnete Glaubensaugen kriegen. Geöffnete Glaubensaugen kriegen. Wie steht denn Jesus bei Ihnen aus dem Boot? Welchen Jesus lassen Sie und ich aus dem Boot steigen? Ein Jesus, der mal einen Tipp zur Weltlage abgeben kann, aber dann sich auch wieder zu verziehen hat. Der eine Religionsfigur unter allen anderen ist und auch nochmal seinen Beitrag leisten kann. Der mein Kumpel ist, der mal da ist, aber nicht da ist. Mal höre ich auf ihn, mal höre ich nicht auf ihn. Mal so, mal so. Meine Idee, mein Gedanke. Merken Sie, wer hier aussteigt? Merken Sie, wer hier aussteigt? Der lebendige Gott steigt aus diesem Boot und besetzt dieses irdische Territorium und sagt, ich bin da. Hat hier noch irgendjemand was zu sagen? Das Einzige, was kommt, ist eine dämonische Bitte. Und bei Matthäus sagt Jesus nur einen einzigen Satz. Nein, das ist übertrieben. Er sagt nur ein Wort in der Griechensprache. Geht. Geht. Vielleicht dramatisch, sondern nur einfach. Geht. Dann rauschen die in die Herde, so und das war's. Feierabend. Ach, wenn wir doch geöffnete Augen bekämen. Wir könnten die Woche anders leben. Wir könnten glatt die Woche anders leben. Es kommt ganz entscheidend darauf an, wer bei Ihnen aus diesem Boot aussteigt. Wenn bei Ihnen der Sohn Gottes aus dem Boot aussteigt, dann könnten Sie in dieser Woche anders leben. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, heißt es bei Blumhardt. sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Macht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen hat, er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt, ob schon das Volk des Herrn noch hart daniederliegt, wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände, das Feld behält der Herr am Ende. Ja, Jesus siegt, seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch, die sehnend hart auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch. So wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ja, Jesus siegt, Jesus siegt. Ja, dann könnte ich ja ganz anders in diese Woche reingehen. Und wie oft habe ich dich, Herr Jesus, nur als so einen kleinen Religionsführer aus dem Boot aussteigen lassen. Und so oft dachte ich, ich müsste noch für dich alles mal eben vorbereiten, dass du es überhaupt packst, auf dieser Erde klarzukommen. So oft dachte ich, ich müsste dich, Herr Jesus, noch bewahren, dass dir nichts passiert. Du weißt ja gar nicht, wie schlimm das hier auf dieser Erde ist. Und jetzt sagst du mir was ganz anderes. Du schiebst deine Jünger in die zweite Reihe und kümmerst dich nicht um irgendwelche Dämonen und stellst deine Füße auf dieses Land und bringst zum Ausdruck, der Chef bin ich. Ich habe das Sagen. Wo ich bin, ist vorn. Halt dich an mich. Mit weit geöffneten Augen des Glaubens stehen wir vor Jesus und beten ihn an. Nein, nicht gezwungenermaßen, eine Einholung, sondern mit großer Dankbarkeit. Das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Und dann ist ja klar, nach dieser Geschichte, wo einem das Herz so über Jesus seiner Größe deutlich wird und diese Männer von diesen furchtbaren Dämonen befreit sind, das hat ja eine Reaktionswelle ausgelöst, das ist ja selbstverständlich. Und es ist für uns selbstverständlich, wenn man zum ersten Mal diesen Text liest, es ist für uns selbstverständlich, dass es dann heißt, und die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen. Ja, aber natürlich, das ist doch selbstverständlich. Jesus entgegen. Der hat diese beiden Männer von ihren Dämonen befreit. Wir sind dieses Teufelspack los. Die Hirten haben das erzählt und berichtet. Der Sohn Gottes ist in unser Leben hineingetreten. Wie in diesem heidnischen Ostsee-Genezareth-Gebiet. Du wirst es nicht glauben, der lebendige Gott in Jesus hat die Füße auf unsere bucklige Seite gestellt. Er ist da. Wir holen ihn ein. Das ist das Selbstverständliche, was man denkt. Die holen Jesus ein, die machen ihn zum Chef, die machen ihn zur Regierung. Ganz klar. Sie gehen ihm alle entgegen. Und bitten ihn, dass er das Gebiet verlasse. Sind die von Sinnen? Haben die noch alle Tassen im Schrank? Ticken die nicht richtig? Eine ganz fies zweckentfremdete Einholung findet hier statt. Alle laufen raus, um nur eines zu sagen: Geh. Statt alle rauslaufen und ihn reinholen, laufen alle raus und sagen, geh. Das gibt's doch gar nicht. Die wollen lieber in ihrem alten Siff bleiben. Die wollen lieber in ihrer alten Welt bleiben. Die wollen lieber in ihrer alten Gebundenheit bleiben. Die wollen lieber betrogen bleiben. Die wollen alles lieber, außer einem, dass dieser über uns herrsche. Dann lieber den Teufel als Jesus. Nur eins nicht, dass dieser über uns herrsche. Nun könnte man sagen, ein typisch heidnisches Problem. Ja, ein typisch heidnisches Problem. Aber leider, leider nicht nur. Lass uns mal die heidnische Welt, die noch nicht glaubende Welt draußen. Lassen wir die Welt vom Psalm 2 draußen, dass man verhindern will, dass der Messias herrsche. Ja, ein ganz wichtiges Thema. Nehmen wir es doch mal zu uns. Uns, bei denen der Christus angekommen ist. Uns, die wir ihn doch kennen. Uns, die wir ihn gerade angebetet haben als den König. Und dann kommt er tatsächlich, er ist in ihr Leben hineingetreten. Er ist bei ihnen und bei mir angekommen. Und er ist in ihre Lebenswirklichkeit hineingetreten und nimmt gerne die Regierungsgeschäfte in ihrem Leben in die Hand. Das war doch der Sinn der Sache, oder nicht? Er hat uns versetzt, Kolosser 1, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Halleluja, völlig neue Regierung. Hier hast du die Schlüssel, hier sind die Akten, hier sind die Papiere, hier sind die Bevollmächtigungen, hier sind unsere Kronen, das ganze Geblärr, alles Zeug hierher, deine Sache. Wir holen dich ein, setz dich auf den Stuhl, regiere. Oh nein, Herr, nein, 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 nicht so schnell. Könnten wir das vielleicht ein bisschen spezifizieren, wo du wie, wann und wozu regierst? Ich hätte gern so einen kleinen Plan der nächsten Schritte von dir, Herr. Würde gern den kritisch durchgucken, die eine andere Anmerkung machen und dann können wir sehen, inwieweit ich dir ein Mandat gebe, Herr, dass du, wenn es gut läuft, in meinem Leben die Regierungsgeschäfte führst. Aber, dass es gleich klar ist, die letzte Autorität, Herr, das ist ja wohl Logo, die bin immer noch ich. Sind wir uns klar? Und jetzt darfst du gerne kommen in mein Leben. Freue mich, wenn du kommst. Und das haut nicht hin. Das merken Sie doch alle mit mir, das haut nicht hin. Was macht er denn dann, wenn Sie so kommen? Was macht er, wenn Sie so kommen? Verstehen Sie es? Er geht wieder. Er geht wieder. Oh mein Gott, sehen Sie es mit mir klar? Der drückt in seine Regierung nicht rein. Der geht wieder. Das ist ja das Schlimmste, was passieren könnte. Wenn der mich lassen würde, wo ich bin, ohne ihn. Mein Gott, was würde da passieren? Der verlässt das Gebiet, steigt ins Boot und reist wieder ab. Und das Licht geht wieder aus über dem Ostufer des See Genezareth. Und es wird wieder dunkel. Da sind Sie mit Jesus gestartet, bin ich mit Jesus gestartet. Da hat er seine Regierungsverantwortung Ihnen und mir angetragen. Und wir haben an der einen oder anderen Stelle gesagt, nein, danke, nicht so, nicht hier, nicht jetzt, nicht heute, nein, danke. Und er sagt, gut. Bitte tun Sie sich doch einmal den Gefallen, auch wenn es unglaublich wehtut, gucken Sie sich doch mal die Gebiete an, wo Sie ihn wieder haben gehen lassen. Ist es an irgendeinem dieser Gebiete dann hell geworden? Trat an irgendeinem dieser Gebiete die Neuschöpfung Gottes in Kraft? Sind Sie über irgendeinem der Sektoren ohne Christus besonders glücklich geworden? Haben Sie in irgendeinem dieser Gebiete besondere Segensdinge erfahren, seitdem Sie ihn weggeschickt haben? Nein! Und Sie können mit mir nur dastehen wie diese Bevölkerung aus Gadara damals und sagen, wie konnte ich nur so blöd sein, mich auf diesen Betrug einlassen und dich wieder wegschicken. Wie konnte ich nur, Herr, die Einholung so zweckentfremden. Und deswegen ist das ein ganz großer Ruf, der dem Text entgegenkommt. Mein Gott, bleib, um Himmels Willen, bleib! Und komm in mein Gebiet hinein. Komm in mein Denken rein. Komm in mein Denken rein. Ihr dürft nicht mehr leben wie die Heiden, Epheser 4, deren Verstand ist verfinstert. Sie sind fremd geworden der Erkenntnis aus Gott. Und wir dackeln in allen Dingen hinterher. Und haben doch das, was der Römerbrief uns sagt. Lasst euch in eurem Denken erneuern. Einen neuen Denksinn geschärft an der Heiligen Schrift. Komm in meine Seele hinein. Herr, wenn du nicht meine Seele regierst, dann mach die alles, aber nicht das, was du willst. Binde sie, wie es im Psalm 19 heißt, binde sie zurück an dein Wort, dass sie gehalten ist in deinem Wort, sonst rennt die mit mir sonst wohin. Bitte, lass meine Seele nicht ohne dich sein. Komm in meinen Körper hinein. Er gehört doch dir. Du hast ihn gemacht. Er ist der Wohnort des Heiligen Geistes. Regiere du darin in allen Zusammenhängen. Heilend und helfend, wie du nur das kannst. Du, der Arzt, komm da hinein. Komm in meine Welten hinein, in die ganzen Beziehungsgeflechten und Aufgaben und Dienste und ach, was da alles ist. Gott, tu mir nur eines an, geh nicht weg. Lass mich nicht in diese Falle tappen, dich wegzuschicken wie die damals. Lass mich nicht in diesen Irrtum verfallen, zu meinen, das wäre die Antwort. Lass mich nicht diesen Betrug erliegen. Bitte nicht. Nicht nur, dass du, Herr Jesus, entehrt wirst, sondern mit jedem Weggehen von dir findet Segensminderung meines Lebens statt. Du Wort des Vaters, hat deswegen Johann Albrecht Bengel immer wieder gebetet. Du Wort des Vaters, rede du. Und stille meine Sinnen, sag an, ich höre willig zu, ja, rede frei von innen. So schweigt Vernunft mit ihrem Tand und du gewinnst die Oberhand. Nach deinem Recht und Willen, dir räume ich all mein Inneres ein. Dir räume ich all mein Inneres ein. Regierungsübernahme. Das wollest du, ja, du allein mit deinem Geist erfüllen. Tu mir eins an, mein Gott. Verlass nicht mein Gebiet. Verlass nicht mein Gebiet. Holen Sie ihn ein. Holen Sie ihn ein. Er ist ja bereit dazu. Er ist ja willens. Er ist ja ausgestiegen aus dem Boot. Er steht ja da. Holen Sie ihn ein. Dass er in Ihrem und meinem Leben die Regierungsgeschäfte übernehmen kann. Geist, Seele, Leib. In allen Bereichen ihrer Existenz. Das war die zweite Einholung. Und jetzt denken Sie natürlich schon, schwächelt der Schäfer, nur zwei Teile. Nein, nein, keine Sorge, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Denn beim Vorbereiten bin ich natürlich jetzt diesem Begriff nachgegangen, diesem Begriff der Einholung. Und wissen Sie, manchmal, da geht mir mein Herz über, wenn ich dann über der Bibel sitze und kann nur Danke sagen für dieses Buch. So geht es Ihnen ja auch. Sagen, was ist das für ein Buch? Was für ein geniales Buch, diese Offenbarung Gottes. Und wenn Sie einmal warm geworden sind über diesem Einholen und der Bibel nachfolgen, dann merken Sie, die Einholung, das hat ganz, ganz viele weitere Konsequenzen, wo diese Begrifflichkeit im Neuen Testament auftaucht. Und da gibt es zum Beispiel die Einholung von Jesus zur täglichen Gemeinschaft mit ihm. Ein Beispiel, Johannes 11. Johannes 11, da kommt diese Lazarus-Geschichte und dann kommt Jesus, geht ja, das ist ja immer bei der Einholung, ein Weg von der einen Seite, da kommt ja die höher gestellte Persönlichkeit und dann kommt eben die Einholung. Ja? Jesus kommt und er ist noch nicht im Wohnort direkt angekommen in Bethanien. Und dann geht Martha ihm schon entgegen. Sie holt ihn ein. Das ist das Wichtigste für diese Frau. Sie muss jetzt Jesus einholen. Sie war am Grab des Bruders gestanden. Und den Tipp gibt sie nachher auch der Maria. Und die läuft dann zeitversetzt auch los, um Jesus einzuholen. Sie dürfen Jesus einholen. Täglich einholen. Sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich muss dich einholen. Es gibt die Einholung des Wortes. Nach 1. Korinther 14, Vers 36 wird das Wort eingeholt. Das Wort kommt an und jetzt kann es von Ihnen einholen. Wenn Sie sich einholen, bleibt es draußen. Ich kann das Wort einholen, sagen, wunderbar, das Wort ist da. Komm zu mir, Wort. Komm zu mir, ich übernehme dich für mich. Herzlich willkommen, hier ist die Regierung. 1. Korinther 14, 36. Es gibt die Einholung, so lesen wir in Apostel 26, Vers 7, die Einholung von Verheißungen. Wo Verheißungen ankommen und ich hole sie ein, sag wunderbar, her damit. Ich erwarte auf die Erfüllung der Verheißung. Ich hole mir es ein. Wenn nicht, dann bleibt es liegen. Sondern ich strecke mich aus nach der Erfüllung der Verheißung. Es gibt die Einholung des ganzen Menschen in Christus. Epheser 4, Vers 13. Dass ich nicht sage, ich bin Christ, das war's, sondern den Geheimnis nachspüre des Organismus der Gemeinde Jesu und dass es ein Wachsen, ein Reifen der Gemeinde Jesu gibt und ich strecke mich aus und hole das ein zu mir in mein Leben hinein, strecke mich nach diesem Geheimnis aus. Es gibt die Einholung der Weltziele nach 1. Korinther 10, Vers 11. Die Weltzeit läuft auf ein bestimmtes Datum zu. Ich nehme das wahr, hole das ein, nehme es für mein Denken in Anspruch. Es gibt die Einholung der Auferstehung nach Philipper 3, Vers 11. Dass ich auf diese Auferstehung zulebe und sie ersehne, erstrebe. Paulus sagt nicht, das wird schon bekommen, sondern erstreben, nach vorne sich ausstrecke. Ich vergesse, was da hinten ist. Strecke mich aus nach der Auferstehung aus den Toten. Aber das sind nur so ein paar Einholungen. Auf eine Einholung, das ist ja klar, auf die müssen wir noch eingehen. Sonst ist der Text unvollständig. Denn Sie und ich, wir warten ja alle auf einen Termin einer Einholung. Das Wort, was wir hier haben in Matthäus 8, das findet sich ja auch bei Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, dem großen Text für die Wegnahme der Gemeinde. Beim großen Text für die Wegnahme, Fachausdruck Entrückung, für die Wegnahme der Gemeinde im Zusammenhang der Wiederkunft Jesu Christi, steht, dass wir entrückt, weggenommen werden zu einer Einholung Gottes in den Lüften. Das ist ein ganz wichtiger Termin. Da kommt er uns entgegen, nimmt uns und wir holen ihn ein, natürlich, was werden wir tun, in die gesamte Regierung Verantwortung für alles übergeben, soweit es in irgendeiner Weise in unserer Macht ist und ihn anbeten und ehren. Und dann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir haben uns das vorzustellen. Jesus weiß, dass wir da Schwierigkeiten haben und deswegen gibt er uns ein Beispiel, in dem er gleich zweimal extra für uns, gleich zweimal den Begriff der Einholung einbaut. Also ihr wollt das wissen, wie das ist mit dieser Einholung, dann mache ich euch folgendes Beispiel. Stellt euch vor, das ist wie bei einer Hochzeit, Matthäus 25. Und bei einer Hochzeit gibt es unter anderem Personen, die was tun, die den Bräutigam einholen. Da wird das Himmelreich gleichen, 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn einzuholen. Der kommt ihnen entgegen und die gehen ihm entgegen, wenn sie hören, er ist da, nehmen ihn mit zum großen Fest. So wird es sein, sagt Jesus. Und in dieser Zeit ist nur eines wichtig, sagt er ihnen. Es ist nur eines wichtig, dass ihr wach seid. Dass ihr, wie es da heißt, bereit seid. Denn ihr wisst nicht genau, wann der Bräutigam kommt. Ihr kennt nicht Tag noch Stunde. Aber ihr lauft mit jedem Tag eurer irdischen Existenz einen Tag auf diesen Termin der Einholung des Bräutigams zu. Und dann, so lesen wir, und dann siehe, um Mitternacht gab es plötzlich ein lautes Rufen. Der Bräutigam kommt. Siehe, er kommt. geht hinaus ihm entgegen, holt ihn ein. Alle rappeln sich auf, sie wissen das. Die Hälfte fliegt raus, das ist aus dem Blick. Und die andere Hälfte marschiert tatsächlich ihm entgegen. Der Bräutigam kommt und dann gehen wir ihm entgegen. Und so wie das dann geschieht, wird es so sein, dass wir uns freuen auf diese Begegnung mit ihm. Und das geschieht natürlich zum einen für die Gesamtgemeinde. Und wenn es für die Gesamtgemeinde geschieht, dann werden wir miteinander ihm entgegengerückt werden, ja. Aber es geschieht noch einmal auch für den einen und anderen von uns individuell, dass es den Zeitpunkt gibt für sie und für mich, wo sie die Stimme hören, der Bräutigam kommt, geh ihm entgegen. Und es dann zur Begegnung kommt mit dem König. Die Einholung, auf die freuen wir uns mit weit geöffnetem Herzen. Philipp Nicolai hat das so gedichtet: Wachet auf, ruft uns die Stimme. Der Wächter sehr hoch auf der Zinne, wach auf, du Stadt Jerusalem. Mitternacht heißt diese Stunde. Sie rufen uns mit hellem Munde, wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohlauf, der Bräutigam kömmt, steht auf, die Lampen nehmt, Halleluja. Macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm entgegengehen. Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen. Sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig. Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun komm, du werte Kron, Herr Jesus, Gottes Sohn, Hosianna, wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. Das ist es. Wenn Sie sagen, Mensch, mit Blumhardt und Bengel und Philipp Nicolai, das waren die Liederdichter, die ich heute habe, alles schön, aber und heute? Dann nehmen Sie doch die Refrainzeile des Liedes für den König. Da heißt es dann so, alle Ehre, König Jesus, unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Wir erheben deinen Namen, der allein wahre König bist du. Gezwungene Einholung? Nein. Riesendank und Anbetung über Jesus, den Sohn Gottes, dem alle Mächte dienen müssen. Zweckentfremdete Einholung? Nie und nimmer. Die große Bitte Tag für Tag. Tu mir nur eines an, Herr. Bleib in meinem Gebiet. Gewollte Einholung. Ja. In jeder Weise. Bis hin zu dieser letzten entscheidenden Einholung der Begegnung mit ihm. So gehen wir Jesus entgegen. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Ach, Herr Jesus, wenn wir jetzt noch ein paar Augenblicke vor dir stehen dürfen an diesem Morgen, dann wollen wir uns zuallererst bei dir entschuldigen, wie oft wir dich so klein gemacht haben und wie oft wir so einen kleinen, armseligen Jesus aus dem Boot steigen ließen. Ein Jesus, der nicht klarkommt, der es eigentlich nicht packt und der es nicht schafft. Statt dich als den zu sehen, der die Macht des Teufels und des Todes mit seinem Sterben am Kreuz auf Golgatha schon lange besiegt hat. Und mit diesen Augen des Glaubens, die du uns schenkst, ehren wir dich als den Sieger. Auch in unserer Welt, auch in unserer Lage. Wir beten dich an. Und dann verzeih, wo wir in dieselbe Falle getappt sind und dich wieder weggeschickt haben. Verzeih bitte. Und schenk das, dass wir das wirklich mit einer ganz großen Sehnsucht und einem ganz großen Wollen immer wieder neu sagen: Herr, bleib in meinem Gebiet. Regiere du. Übernimm die Verantwortung. Mach, was du willst. Zieh durch, was du dir vorgenommen hast. Ist deine Sache. Und dann kriegen wir ein immer größeres Sehnen nach diesen Einholungen von dir. Sei es im Wort, sei es in den Verheißungen, sei es in deiner Gemeinde, sei es was auch immer und sei es insbesondere in der Begegnung mit dir, wenn du kommst. Und wir danken dir, dass das unsere Zukunft und unser Glück ist. Dir, unserem Gott, sei die Ehre. Wir wollen gerne dir, Herr Jesus, entgegengehen, in jeder Weise. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.